guten Morgen auch von mir. Und Margot hat es schon angedeutet, es geht weiter in der Predigtreihe. Aber heute geht es nochmal auch ein bisschen anders weiter. Ich möchte nämlich tatsächlich die Fortsetzung machen von meiner letzten Predigt von vor 3 Wochen mit dem Titel Wunder. Und deswegen habe ich mir den überaus kreativen Titel, den überaus kreativen Titel Wunder Teil 2 ausgedacht. Genau, und hier ist er auch. Ich glaube, das funktioniert wieder nicht. Könntest du einmal bitte weiterklicken? Also, Wunder Teil 2. Wunder und Begegnung mit Jesus. Wie passt das zusammen? Wunder und Begegnung mit Jesus. Nun, wenn Menschen Jesus begegnet sind oder er ihnen, dann haben sie fast immer Wunder erlebt. Die Evangelien sind rappelvoll von Wunderberichten. Und wenn man das heute so liest, dann muss man das ja auch irgendwie einordnen. Zumal wir das heute und in unseren Breitengraden ja nicht mehr so erleben, zumindest nicht so in dieser erstaunlichen Art, wie es damals passiert ist, wie man es damals erlebt hat. Wunder. Auch heute werden wir eine wahrlich wundervolle Begegnung zwischen Jesus und einem wiederum, wie beim letzten Mal, namenlosen Menschen uns ansehen. Also klar, dieser Mensch hatte natürlich einen Namen, aber er wird uns in der Bibel nicht überliefert. Doch bevor wir uns diese großartige Begegnung ansehen, möchte ich nochmals etwas weiter ausholen. Ich habe das bei der letzten Predigt schon getan, als es vor allem auch um diesen Bibeltext ging, den uns Margot Neftzke eben gerade vorgelesen hat. Ich möchte das tun, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass das sehr, sehr wichtig ist und von sehr großer Bedeutung ist für deinen und meinen Glauben, für dein und mein Leben und für unsere Gemeinde, ja für Kirche generell. Ich glaube, dass diese Botschaft vom letzten Mal tatsächlich großartig war, großartig und sehr entscheidend, gerade auch im Zusammenhang mit Wundern, ob wir mehr Wunder erleben oder eben nicht. Ich glaube, dass diese Botschaft tatsächlich ein Schlüssel ist für mehr Wunder. Also, ich meine, es bleibt euch ja nichts anderes übrig, aber ich bitte wenigstens darum, erlaubt mir heute auch nochmal ein bisschen auszuholen, beziehungsweise auch zu wiederholen, weil es, und davon bin ich wirklich überzeugt, von ungeheurer Tragweite ist. Wenn Menschen Jesus begegnen, so heißt unsere Predigtreihe, und da können wir zunächst einmal festhalten, nur durch und in Jesus ist es möglich, Gott zu begegnen. Nur durch und in Jesus ist es möglich, Gott zu begegnen. Jesus sagt selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ihr Lieben, wir tolerieren, wir respektieren jede andere Religion und erst recht jeden anderen Gläubigen. Erst recht, gar keine Frage. Aber dennoch können wir an der Bibel, dem für uns Wort Gottes, festhalten. Niemand kommt zu Gott außer durch Jesus. Außer durch Jesus. Und der Gott der Bibel ist der einzige wahre Gott. Das ist nicht modern. Das ist nicht humanistisch, das klingt vielleicht auch sehr tolerant, ist es aber nicht wirklich, denn jeder Mensch kann ja an Jesus glauben und so dem einen wahren, lebendigen Gott begegnen. Auch wenn das unser pluralistisch geschultes Hirn und unser humanistisch tolerantes Herz nahezu sprengt, die Bibel, sie hält daran fest, dass es nur eine Wahrheit gibt, dass es nur einen Weg zu Gott, ja und letztlich auch wirklich nur ein Leben gibt. Und wir tun gut daran, wenn wir das nicht wegwerfen, sondern wenn wir daran festhalten, weil die Bibel uns lehrt, dass das die Wahrheit ist. Nur durch und in Jesus ist es möglich, Gott zu begegnen. Das ist mal das eine. Und genauso gilt aber auch, nur durch Jesus, nur durch und in Jesus erkennen wir, wie Gott wirklich ist. Wie Gott wirklich ist. Ihr Lieben, wir sollen uns ohnehin keine festen und starren Bilder von Gott machen, weil Gott in seiner Größe und Heiligkeit, aber auch in seiner Güte und Liebe all unsere Vorstellungen sowieso sprengt. Aber wenn wir schon wissen wollen, wie denn Gott wirklich ist, und natürlich wollen wir wissen, wie Gott ist, wenn wir an ihn glauben, wenn wir mit ihm leben wollen, also wenn wir schon wissen wollen, wie Gott wirklich ist, dann müssen wir Jesus ansehen. Dann müssen wir Jesus ansehen. Nur durch und in Jesus erkennen wir, wie Gott wirklich ist. Er ist das einzige, das wahre und das unverfälschte Bild Gottes. Nur in Jesus erkennen wir, wie Gott wirklich ist. Wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, dann müssen wir Jesus ansehen. So ist Gott. Genau so ist Gott und kein bisschen anders. Wir haben es in der Lesung gehört. Jesus war enttäuscht und traurig, ja, er war ärgerlich, dass seine Jünger immer noch nicht wussten, wie Gott wirklich ist, obwohl er, Jesus, doch schon so lange mit ihnen zusammen war. Und obwohl er ihnen doch vorgelebt hat, wie Gott ist, nun, weil er ja selbst Gott ist. Und Jesus sagt seinen unverständigen Jüngern, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Johannes 14. Ihr Lieben, um es nochmal deutlich zu sagen und auch auf den Punkt zu bringen, Jesus ärgert sich, er ist enttäuscht, er ist traurig, wenn wir kein klares, wenn wir kein eindeutiges Bild von Gott in unserem Kopf und in unserem Herz haben. Oder wenn wir gar ein anderes Bild von Gott, ein anderes Bild als Jesus in unserem Kopf und in unserem Herzen haben. Nein, Jesus findet das gar nicht toll und schon gar nicht geistlich reif, wenn wir noch keine Ahnung von Gott haben, wenn wir immer noch meinen, Gott wäre doch auch der ferne, der verborgene, der fremde und unverständliche Gott. Ihr Lieben, wir haben 4 Evangelien. 4 Evangelien, in denen sich uns Gott glasklar vorstellt in Jesus. So ist Gott, denn Jesus ist Gott. Er und der Vater sind eins. War Jesus fern? War Jesus verborgen? War Jesus fremd und unverständlich? Oh nein, alles andere als das. Jesus war die Liebe. Jesus war die Güte. Jesus war die Hilfe. Und so ist Gott. Und so ist Gott. Exakt so ist Gott. Und was machen wir mit dem Alten Testament? Was machen wir mit Hiob? Wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, wir haben die Lösung für eine unfassbar schwierige mathematische Aufgabe in der Hand. Ja, und es stimmt wirklich. Diese Aufgabe ist wirklich unfassbar schwer. Und viele, viele Mathematiker haben sich daran schon die sprichwörtlichen Zähne ausgebissen und sind zu keinem Ergebnis gekommen. Doch uns wurde die Lösung dieser unfassbar schweren Aufgabe zugespielt. Wir haben die Lösung in der Hand. Aber wir grübeln immer noch verzweifelt über dieser unfassbar schweren Aufgabe und fragen uns, was wohl rauskommt. Das Rätsel des Alten Testaments. Ja, das Alte Testament ist in vielem fraglich und schwierig und rätselhaft, was Gott betrifft. Das Rätsel von Hiob. Ja, das Buch Hiob gibt Fragen über Gott auf. Viele Fragen. Aber das Rätsel wird in Christus gelöst. Aufgelöst. Auch wenn das Rätsel an sich für uns schwierig und rätselhaft bleibt. Das Rätsel ist nicht auf einmal einfach. Die Frage ist immer noch irgendwie verborgen, aber die Lösung ist da. in Jesus. So ist Gott, kein Zweifel. Jesus ist die Lösung auf alle Fragen des Alten Testaments und auf Hiob. Und alles muss sich im Lichte dieser offenbarten Lösung messen lassen. Wer aus dem Dickicht dieser unfassbar schweren Aufgabe irgendwelche anderen Lösungen ableitet, der liegt daneben, der liegt gefährlich daneben. Denn die Lösung ist offenbart in Jesus Christus. Nein, Gott hat uns nicht im Geringsten, im Unklaren gelassen, wer oder wie Gott ist. In Jesus hat er sich eindeutig offenbart. Jesus ist Gott. Und es ist so wichtig und entscheidend, dass wir uns mit diesem einzigen und wahren Bild von Gott, mit dieser einzigen und wahren Offenbarung, mit dieser einzigen und wahren Lösung, wenn wir mit diesem glauben und leben. Und darum gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Nur dort, wo Kirche nur dieses einzige wahre Bild von Gott hat, nämlich Jesus, dort ist Kirche stark, auch in allem Leid. Nur dort, wo Kirche nur dieses einzige und wahre Bild von Gott hat, Jesus, dort ist Kirche stark. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir wissen, wie und wer Gott wirklich ist, dass wir unseren Gott kennen. Schon im Alten Testament heißt es beim Propheten Daniel im 11. Kapitel, der Vers 32, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Ihr Lieben, wir sind Gottes Leute hier auf dieser Erde, sofern wir durch Jesus Christus an ihn glauben. Nun, wenn wir unseren Gott nicht kennen, zumal wir ihn ganz genau kennen könnten, was soll Gott dann bloß mit uns anfangen? Wenn wir unseren Gott aber kennen, wenn wir ganz genau wissen, wie er ist, wie gut, wie stark, wie liebevoll und hilfsbereit, dann werden wir stark sein, weil wir unseren Gott kennen und wir werden entsprechend handeln. Jesus erklärt seinen unverständigen Jüngern zuerst, dass sie doch eigentlich schon längst wissen müssten, wer und wie Gott ist, weil er, Jesus, es ja ihnen schließlich vorgelebt hat und schon so lange bei ihnen war. Und dann sagt er, wir haben es auch schon gehört, genau in diesem Zusammenhang, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Jesus weist seine Jünger zunächst darauf hin, wie wichtig es ist, wie eminent wichtig es ist, zu wissen, wer Gott ist, ihn zu kennen. Ihn zu kennen, zu wissen, wie und wer er ist, ihn wirklich zu kennen. Und dann ermutigt er sie daran, dann im Glauben oder daran zu glauben, dass Gott sie genauso gebrauchen will, wie er Jesus gebraucht hat. Dass Gott durch sie dieselben Dinge wirken will und wirken wird. Ihr Lieben, Gotteserkenntnis, wahrhaftige Gotteserkenntnis ist der Schlüssel für Stärke, für Gottes Kraft, für Gottes Wunder. Nur dort, wo Kirche nur dieses einzige und wahre Bild von Gott hat, nämlich Jesus, dort ist Kirche stark. Und dort sind wir stark. Wenn wir das, was wir in Jesus sehen, auch eins zu eins auf Gott übertragen. Nur dort ist Kirche, nur dort sind wir stark, auch in allem Leid. Auch in allem Leid. Wisst ihr, damit ist ja überhaupt nicht gesagt, dass ein Christenleben immer ganz einfach und easy läuft. So von Wunder zu Wunder vielleicht. Nein, ganz im Gegenteil. Wer mit diesem Bild von Gott lebt, der ist erst recht unzähligen Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt, auch aus den eigenen Reihen. aber vor allem vom Feind und Gegenspieler Gottes, dem Satan, weil der ganz genau weiß, wie kraftvoll eine Gemeinde, eine Kirche, ein Christ wird, wenn er ein klares Bild von Gott vor Augen hat und daran glaubt, so wie er es in Christus sieht. Nein, wir leben kein lockeres und leichtes Leben dadurch. Vielleicht erleben wir sogar mehr Angriffe und Anfeindungen. Aber wir deuten dann nichts anders. Wir suchen nach keiner anderen Lösung in dieser schwierigen Aufgabe, denn wir haben die Lösung bereits. Gott ist und bleibt genauso, wie Jesus ihn uns vorgestellt hat. Nein, das ist in keinster Weise eine Garantie für ein einfaches und leichtes Christenleben. Wahrscheinlich sogar im Gegenteil. Aber es ist dennoch der Nährboden für Wunder. Der Nährboden für große Dinge. Dort, wo nur dieses einzige wahre Bild von Gott wir haben, dort erleben wir die Kraft Gottes in besonderer Weise. Dort erleben wir seine Wunder. Da können erst Wunder geschehen. Danke, Heiliger Geist. Das ist eine großartige Botschaft. Und ich weiß, wie fern sie noch von uns ist. Und darum bitte ich dich, dass du es in uns hineinlegst, in Christus allein Gott zu erkennen, wie er wirklich ist. Und ich bete, dass du uns dieses Bild lehrst und dass wir Jesus ansehen, immer mehr Jesus ansehen und darin auch Gott erkennen und dadurch stark werden. Und damit noch ganz kurz hinein in eine weitere großartige Begegnung zwischen Jesus und einem, ich sagte es bereits, namenlosen Menschen. Wir lesen von dieser Begegnung im Markus-Evangelium im 5. Kapitel. Es ist übrigens der Abschnitt unmittelbar vor dem, um den es vor 3 Wochen ging. Markus 5, die Verse 1 bis 20. So gelangten sie an die andere Seite des Sees, ins Gebiet der Gerasener. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn in Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief: Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte schon dem Geist befohlen: Verlass diesen Mann, du böser Geist. Dann fragte Jesus: Wie heißt du? Der Geist erwiderte: Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Und wieder flehte er ihn an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. Lass uns in diese Schweine fahren, flehten die Geister. Jesus erlaubte es ihnen, da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Hirten flohen und erzählten in der Stadt und in der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall herbeigelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon bald hatte sich eine große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als das die Leute sahen, freuten sie sich von Herzen mit ihm und lobten und priesen Gott. Bekamen Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was mit dem Mann und den Schweinen geschehen war, erzählten es den anderen. Da baten sie Jesus, fortzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Doch Jesus sagte zu ihm, nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähl ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der 10 Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was er ihnen berichtete. Wenn Menschen Jesus begegnen oder begegnet sind oder er ihnen, dann haben sie fast immer Wunder erlebt. Jesus hat unzählige Wunder gewirkt. Mit seinen Wundern hat Jesus Christus immer Menschen befreit, von Krankheit befreit. So wie die sogenannte blutflüssige Frau, um die es vor 3 Wochen ging. Von Nöten und Ängsten, so wie die Jünger im Sturm, das lesen wir direkt vor diesem Abschnitt. Oder auch von Gebundenheiten, von dämonischen Belastungen und von Besessenheit, wie bei dieser Begegnung. Jesus hat damit sichtbar gemacht, er ist der große, tatsächliche und geistliche Befreier. Er ist der große Befreier. Nun sind die meisten von uns wahrscheinlich noch nie tatsächlich einem Fall von Besessenheit begegnet. Schon gar nicht in dieser wirklich abartigen Art und Weise, wie es hier berichtet wird. Ich weiß nicht, Dämonenaustreibungen kennen wir vielleicht höchstens aus irgendwelchen schlechten Horrorfilmen. Viele leugnen heute ja auch ganz generell, dass es den Teufel oder dass es das Böse überhaupt gäbe. An Fasching ist es deswegen auch sehr spaßig, als Teufelchen verkleidet, vielleicht ein bisschen frecher und böser als sonst zu sein. Die Bibel hingegen lässt im wahrsten Sinne des Wortes von vorne bis hinten, von den ersten Seiten bis zu den letzten Seiten, gar keinen Zweifel daran, dass es ganz real und ganz tatsächlich den Bösen und auch das Böse gibt. Den Bösen, den Teufel und auch das Böse, den Teufel und seine ganze Gefolgschaft und sein ganzes mieses, grausames Wirken. Warum es heute, zumindest in der westlichen Welt, nicht mehr so viele offensichtliche dämonische Belastungen gibt, dazu gibt es viele Meinungen und Ansätze. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, vielleicht nur so viel. Ich glaube, dass der Teufel bei uns viel subtiler und viel verborgener arbeitet, wie dem auch sei. Aber es zu leugnen, dass es den Teufel und dass es das Böse gibt, ist fatal. Der Böse und das Böse sind Realität, sind Realität. Den Bösen und das Böse gibt es. Satan ist Realität. Da muss man nicht erst ehemalige Satanisten befragen. Der Böse und das Böse treiben ihr schreckliches Unwesen auf der ganzen Erde, nicht zuletzt jetzt durch Corona. Wo man nur hinschaut, ist der Teufel aktiv. Der Böse und das Böse sind Realität. Und der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, zwischen Licht und Finsternis, ist in vollem Gange. Das ist uns nicht immer so bewusst. Das blenden wir auch sehr gerne mal aus. Wir wollen unser Leben ja doch auch genießen, auch als Christen. Aber es ist unsere geistliche Realität. Ihr Lieben, ob wir es wollen oder nicht, dieser Erde, diesem Äon, dieser Zeit, diesem Zeitalter ist keine andere geistliche Tiefe und Wahrheit gegeben als Krieg. Krieg zwischen Licht und Finsternis und wir sind mittendrin. Wir blenden das oft aus, aber das ist die Wahrheit. Wer das leugnet, dass wir da mittendrin sind, wer das ausblendet, der hat im Grunde schon verloren, da hat der Teufel schon gewonnen. Denn der Böse und das Böse sind Realität. Der Teufel will immer nur Unfreiheit, Zerstörung und Tod. Was ist das für ein schreckliches Leben von diesem Mann? Das mag man sich gar nicht vorstellen. Was seine Angehörigen dabei gefühlt haben, empfunden haben. selbstzerstörerisch, düster, brutal, einsam, hoffnungslos. Dieser Mann konnte zwar selbst alle Ketten zerreißen, die man ihm anlegte und mit denen man versuchte, ihn zu bändigen, aber letztlich war er total gefangen. Letztlich war er total in Ketten. Er war besessen. Im wahrsten Sinne des Wortes, der Teufel hatte von ihm Besitz ergriffen. Er war nicht mehr er selbst. Der Teufel hatte ihn fest im Griff. Wie es dazu kommen konnte, erfahren wir nicht. Wir erfahren nur sein schreckliches Lebensschicksal. Der Teufel, das ist keine Frage, will immer nur Unfreiheit, Zerstörung und Tod. Früher oder später hätte der Teufel auch diesen Mann umgebracht. Noch brauchte er ihn als Behausung für eine ganz große Anzahl von Dämonen. Deswegen reagieren die Dämonen ja auch so panisch. Sie haben Angst, dass sie ihre Behausung verlieren und deswegen endgültig vernichtet werden. Deswegen suchen sie so dringend nach einem Ausweg, nach einer anderen Behausung. Jesus gewährt ihnen tatsächlich diese Bitte und dann landen sie aber doch im Abgrund. An diesem Mann wird sehr deutlich, wie real der Böse und das Böse ist. Und was der Böse und das Böse bewirken. Unfreiheit, Zerstörung und letztlich immer Tod. Wie schrecklich das Leben dieses gebundenen, geketteten Menschen. Wie grausam, wie hoffnungslos. Aber dann kam Jesus. Dann kam Jesus und wisst ihr, was mich so begeistert hat bei dieser Geschichte? Jesus wusste ja, wie das ausgeht und dass man ihn dort wieder wegschicken wird. Und trotzdem fährt er hin. Er sagt nicht, ja, nee, das bringt ja nichts. Da würde ich ja nur diesem einen Besessenen begegnen und das würde schiefgehen und dann würden die mich wieder vom Hof jagen. Er weiß das und geht trotzdem hin, um diesen Mann zu befreien. Jesus befreit diesen Menschen aus seiner Gebundenheit, aus seinen Ketten. Denn Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. So sagt es auch der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Ja, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Und die Teufel und Dämonen, sie zittern vor ihm, weil sie ihn kennen. Aber Jesus geht es überhaupt nicht um die Teufel und Dämonen. Ihm geht es um diesen einen Menschen. Und er befreit ihn. Er befreit ihn von dieser schrecklichen Gebundenheit und von dieser schrecklichen Besessenheit. Anschließend sitzt dieser Mann ganz normal mit den anderen zusammen. Er hat sein Leben von Jesus zurückbekommen. Jesus hat alle Ketten, die diesen Mann gebunden haben, gesprengt. Und fortan war dieser Mann überall in seiner Heimat unterwegs und hat davon erzählt, was unfassbar Großes Gott an ihm getan hat, wie gütig und gnädig Gott ihm begegnet ist. Gott ihm begegnet ist in Jesus. Nun, vieles könnte man zu dieser besonderen, vielleicht sogar auch etwas eigenartigen Begegnung sagen. Aber das, was der Evangelist Markus hier vor allem herausstellen will, und was er uns vor allem sagen will, ist, Jesus sprengt alle Ketten. Jesus sprengt alle Ketten der Finsternis. Er ist der große geistliche und tatsächliche Befreier. Und auch hier zeigt uns Jesus nur wieder, wie Gott ist. Gott will immer unsere Freiheit. Gott will unsere Freiheit. Nun gibt es auch so manche ungute Bindung und Gebundenheit in unserem Leben. Ungute Prägungen, schlechte Angewohnheiten, ja, vielleicht sogar auch Süchte. Glauben wir, dass Gott die Macht hat, auch heute noch alle Ketten zu sprengen, die uns binden? Wisst ihr, ich bin lange genug in der Seelsorge. Und ich kenne mich lange genug. Ich schaue morgens in mein wunderbares Gesicht. Und ich schaue in eure schönen Gesichter. Und ich weiß, dass bei dem einen oder der anderen, in gewisser Weise bei jedem von uns, Bindungen da sind, die uns lähmen in unserem Leben. Die uns aufhalten, die uns nicht in die Freiheit Gottes hineinlassen wollen. Jesus sprengt alle Ketten. Das hat er hier bewiesen. Jesus sprengt alle Ketten. Markus ist sonst nicht so der Schwätzer, sag ich mal, nicht so der Gesprächige, der Evangelist. Also ich rede jetzt nicht von mir, egal. Der ist normalerweise kurz und knapp, während Lukas großartig ausholt, sagt er es in einem Satz. Markus schreibt hinein in eine Welt voller Heiden. Er schreibt hinein in eine Zeit, wie sie die unsere heute ist, wo das zählt, was sich mächtig erweist, wo das zählt, was Kraft hat, wo das zählt, was man auch sieht. Und er schreibt den Heiden, schaut euch das an, was das für ein Besessener war. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine grausame Qual war für diesen Menschen. Und Jesus hat ihn daraus befreit. Was für eine Macht steckt dahinter? Ihr Lieben, es ist die Zeit gekommen, dass die Kirche auch wieder Kraft hat. Und deswegen der ganze Vorspann meiner Predigt. Die Kraft kommt aus dem klaren Bild Gottes. In Jesus Christus. Jesus hat uns gezeigt, was Gott mit Unfreiheit macht. Er beseitigt sie. Gott engt uns nicht ein. Er kann es gar nicht. Es ist ihm fremd. Er befreit uns. Und er will auch uns die Kraft geben, Menschen zu befreien, wenn wir so an ihn glauben, dass wir sagen, du bist gut. Du bist Liebe, du bist Güte, in dir ist nur Licht und keine Finsternis. Es wird uns kräftig und stark machen. Glauben wir, dass Gott die Macht hat, auch heute noch alle Ketten zu sprengen? Ich habe gesagt, Jesus beweist es hier in dieser Tat mit diesem Besessenen, aber Jesus hat es ja noch viel deutlicher bewiesen am Kreuz. Als er all unsere Ketten gesprengt hat, von Tod und Teufel, von der Bindung, in der jeder Mensch drin ist, ob er das will oder nicht, Jesus hat uns befreit am Kreuz. Er ist der große und der geistliche und tatsächliche Befreier. Und es ist gut, wenn wir mit dieser Gewissheit leben, dass Gott gekommen ist, und nicht um uns einzuengen, sondern um uns zu befreien. Und dass Gott nichts unmöglich ist. Er kann uns aus allen Ketten und Gebundenheiten, aus allen schlechten Angewohnheiten und Prägungen befreien und er will es auch tun. Er will es auch tun. Er ist der große, geistliche und tatsächliche Befreier. Amen.